Free FM.
Sie hören heute Geschichten von Anton Tschechow. Es liest Klaus Reibisch.
Und am Mischpult wieder Albrecht Jakob.
Zu Beginn seiner literarischen Laufbahn hat Tschechow durch Kurzgeschichten in Zeitungen, die eine bestimmte Länge nicht überschreiten durften, Geld verdient und seine Familie damit unterstützt. Zwei dieser Humoresken lese ich zu Beginn. Zunächst das Gedächtnismal und dann Sommergäste. Als drittes lese ich die Macht des Bösen. Tschechow war sozial engagiert, behandelte als Arzt die Bauern kostenlos und empörte sich über die orthodoxe Kirche, die sich um die sozialen Missstände in Russland wenig kümmerte. Da alle literarischen Werke im Zarenreich der Zensur unterstellt waren, verpackte Tschechow seine Kritik an der Kirche unter anderem in der Groteske »Die Macht des Bösen«. Schwerpunkt meiner Lesung ist dann die berühmte Novelle »Die Dame mit dem Hündchen«, eine der späteren Novellen von Tschechow. Also, das Gedächtnismal. Vor einigen Tagen haben wir die junge Frau unseres alten Postmeisters begraben. Nachdem die Schönheit der Erde übergeben worden war, begaben wir uns nach alter Väter Brauch in die Wohnung des Postmeisters zum Gedächtnismahl für die Entschlafende. Als die Plinsen auf den Tisch kamen, begann der verwitwete alte Mann bitterlich zu weinen und sagte: »Genauso knusprig, goldbraun wie die Plinsen, war die Entschlafene. Dieselbe leckere Köstlichkeit. Kein Unterschied.« »Ja«, stimmten die Trauernden zu, »das war wirklich eine Schönheit, was sie da gehabt haben. Eine Frau erster Güte.« »Das stimmt«, jeder staunte, wenn er sie anschaute. »Aber, meine Herren, geliebt habe ich sie nicht um ihrer Schönheit willen, um auch nicht wegen ihres guten Benehmens. Das sind zwei Eigenschaften, die jede Frau besitzt und die man ziemlich oft auf Erden trifft. Ich habe sie wegen einer anderen Eigenschaft ihrer Seele geliebt. Ich liebte sie, die Verstorbene, gebe ihr Gott den himmlischen Frieden, vor allem deswegen, weil sie bei aller Lebhaftigkeit und Verspieltheit ihres Wesens ihrem Manne treu war. Jawohl, sie war mir treu, obwohl sie nur 20 Jahre zählte, während ich bald 60 werde. Sie war mir, dem alten Manne, treu.« Der Diakon, der mit uns am Mahle teilnahm, drückte seinen Zweifel durch ein vielsagendes Schweigen und Räuspern aus. »Sie glauben es offenbar nicht«, wandte sich der Witwer zu ihm. »Nicht etwa, dass ich es nicht glaube«, sagte der Diakon verwirrt. »Ich meine nur, heutzutage sind die jungen Frauen schon mehr als. Sie wissen ja, Rendezvous, Sekt. Sie hegen Zweifel, aber ich werde ihnen Beweise bringen. Ich habe ihre Treue auf gewisse Art unterstützt, sozusagen mit strategischen Maßnahmen, wie sie bei Belagerungen üblich sind. Infolge meines Verhaltens und meiner Schlauheit konnte sich meine Frau unter keinen Umständen betrügen. Zur Wahrung meiner Ehe wandte ich eine List an. Ich kenne so Wörtchen, die wirken wie eine Parole. Spreche ich diese Wörtchen aus, ist alles in Ordnung. Und ich kann, soweit es die Treue betrifft, in Ruhe schlafen. Was sind denn das für Wörtchen? Höchst einfache. Ich habe in der Stadt ein schlimmes Gerücht ausgestreut. Es ist Ihnen sehr genau bekannt. Ich habe jedem gesagt, Meine Frau Alena ist die Geliebte unseres Polizeichefs, Iwan Alexejewitsch. Diese Wörtchen haben genügt. Kein einziger hat gewagt, Alena den Hof zu machen, denn jeder hat den Zorn des Polizeichefs gefürchtet. So wie man sie zu Gesicht bekam, eilte man schon davon, damit Iwan Alexejewitsch nichts argwöhne. Bindest du mit diesem schnurrbärtigen Halbgott an, dann wirst du deines Lebens nicht wieder froh. Und er schickt dir ein Protokoll nach dem anderen wegen sanitärer Missstände. Sieht er zum Beispiel deine Katze auf der Straße, schickt er dir sofort einen Strafbefehl, als sei sie ein streunendes Vieh. So war also ihre Frau nicht die Geliebte von Iwan Alexejewitsch? Sagten wir erstaunt und zogen die Wörter in die Länge. Nein, meine Herren, das war meine List. Na, habe ich euch junge Leute nicht geschickt an der Nase herumgeführt? Stimmt's? 3 Minuten saßen wir da und schwiegen. Es war uns ärgerlich und peinlich, dass uns dieser dicke, rotnäsige Alte so überlistet hatte. Nun, gebe Gott, du heiratest noch einmal, murmelte der Diakon. Sommergäste. Auf der Plattform vor der Zughaltestelle der Sommerhaussiedlung spazierte ein frisch verheiratetes Pärchen auf und ab. Er hielt sie um die Taille, sie schmiegte sich an ihn und beide waren glücklich. Hinter den Wolkenfetzen blickte der Mond auf sie herab und runzelte die Stirn. Wahrscheinlich war er neidisch und verärgert über die eigene Jungfräulichkeit, die niemandem von Nutzen war. Die reglose Luft war gesättigt vom Duft des Flieders und des Faulbaums. Irgendwo, jenseits der Schienen, rief der Wachtelkönig. »Ist das schön, Sascha, ist das schön«, sagte die Frau. »Wirklich, man könnte meinen, dass man alles nur träumt. Sieh doch, wie gemütlich und zärtlich uns dieses Wäldchen dort anschaut. Wie lieb sind diese starken, schweigsamen Telegrafenmasten. Sie beleben die Landschaft, Sascha, und sagen, dass dort irgendwo Menschen sind, Zivilisation. Und gefällt dir in etwa nicht, wenn der Wind leise das Geräusch des kommenden Zuges an dein Ohr trägt?
Ja, doch. Aber was hast du für heiße Hände?
Das kommt von der Aufregung, Varya.
Was gibt es heute zum Abendessen?
Quasssuppe und Hühnchen. Das Hühnchen reicht für uns zwei. Für dich hat man aus der Stadt Sardinen und Barlück mitgebracht.
Als habe er Tabak geschnupft, verbarg der Mond sich hinter seiner Wolke. Das Glück der Menschen erinnerte ihn an seine Einsamkeit, an sein einsames Bett hinter Wäldern und Tälern.
»Da kommt der Zug«, sagte Varya. »Ist das schön!«
In der Ferne zeigten sich 3 feurige Augen. Auf die Plattform des Zwischenhalls trat der Stationsvorsteher. Entlang der Schienen blickten hier und da Signallampen auf.
»Wir warten den Zug noch ab und gehen dann nach Hause«, sagte Sascha und gähnte.
»Wir haben ein schönes Leben, Varya. So schön, dass es geradezu unwahrscheinlich ist.« Das dunkle Schreckensungeheuer glitt geräuschlos auf die Plattform zu und hielt. In den halb erleuchteten Zugfenstern blinkten verschlafene Gesichter, Hüte, Schultern auf.
»Ach, ach«, hörte man aus einem Waggon.
Varya und ihr Mann sind uns abholen gekommen. Da sind sie. Varya, Varenkal, Vareka. Ach!
Aus dem Waggon sprangen zwei Mädchen und fielen Varya um den Hals. Hinter ihnen erschienen eine füllige ältere Dame und ein großer, hagerer Herr mit grauem Backenbart. Dann zwei Gymnasiasten mit Gepäck beladen, hinter den Gymnasiasten die Gouvernante, hinter der Gouvernante die Großmutter.
»Da sind wir nun, da sind wir nun, mein Freund«, begann der Herr mit dem Backenbart, Sascha die Hand drückend. »Du hast uns also erwartet? Sicher hast du auf deinen Onkel schon geschimpft, dass er dich nicht besuchen kommt. Kolja, Kostja, Nina, Fifa, Kinder, küsst euren Cousin Sascha.« »Sie sind alle mitgekommen, alle zusammen auf 3 oder 4 Tage. Ich hoffe, wir stören nicht. Sag's nur, Sascha, mach keine Umstände.«
Beim Anblick des Onkels und seiner Familie packte die Eheleute das Entsetzen. Solange der Onkel sprach und Küsse austeilte, blinkte in Sassas Vorstellung dies Bild vorüber. Er und seine Frau drehten den Gästen ihre 3 Zimmer ab, ihre Kopfkissen, Bettdecken. Barlück, Sardine und Quasssuppe verschlingen sie binnen einer Sekunde. Die Cousins reißen die Blumen ab, verschütten Tinte, machen Krach. Tantchen erzählt tagelang von ihrer Krankheit, Bandwurm und Schmerzen in der Herzgrube und davon, dass sie eine geborene Baroness von Fintig sei. Und Sascha schaute bereits hasserfüllt auf seine junge Frau und sagte, »Die sind zu dir gekommen. Der Teufel soll sie holen.« »Nein, zu dir«, antwortete sie blass, ebenfalls erfüllt von Hass und Bosheit. »Das sind nicht meine, sondern deine Verwandten.« Und an die Gäste gewandt, sagte sie mit einem einladenden Lächeln, »Willkommen!« Hinter einer Wolke hervor trat der Mond. Es schien, als lächle er. Es schien, als sei es ihm angenehm, keine Verwandten zu haben. Sascha dagegen wandte sich ab, um vor den Gästen sein zorniges, verzweifeltes Gesicht zu verbergen und sagte, seiner Stimme einen freudigen, gutmütigen Ausdruck verleihend, »Willkommen, willkommen, liebe Gäste!« Die Macht des Bösen. Im 5. Jahrhundert ging, wie heute, jeden Morgen die Sonne auf und jeden Abend begab sie sich zur Ruhe. Des Morgens, wenn die ersten Strahlen den Tau küssten, belebte sich die Erde, die Luft war erfüllt von Lauten der Freude, des Entzückens und der Hoffnung. Und des Abends wurde die gleiche Erde still und tauchte in die Schatten der Dunkelheit. So glich ein Tag dem anderen und eine Nacht der anderen. Zuweilen zogen sich Wolken zusammen und der Donner grollte böse, oder es fiel eine Sternschnuppe vom Himmel, oder es kam ein bleicher Mönch gelaufen und erzählte den Brüdern, er habe in der Nähe des Klosters einen Tiger gesehen. Das war alles. Und wieder glich ein Tag dem anderen und eine Nacht der anderen. Die Mönche arbeiteten und beteten zu Gott und ihr alter Prior spielte auf der Orgel, verfasste lateinische Verse und schrieb Noten. Dieser wunderbare Greis hatte eine ungewöhnliche Gabe. Er spielte die Orgel mit solcher Kunstfertigkeit, dass sogar die ältesten Mönche, deren Gehör gegen Ende ihres Lebens schwach geworden war, nicht die Tränen zurückhalten konnten, wenn aus einer Zelle die Töne der Orgel drangen. Wenn er von einer Sache sprach, und sei es von der allergewöhnlichsten, von Bäumen zum Beispiel, von Tieren oder vom Meere, konnte man ihm nicht ohne Lächeln oder ohne Tränen lauschen. Und es war, als töten in seiner Seele die gleichen Saiten wie auf der Orgel. Wenn er aber zürnte oder sich einer starken Freude hingab oder von etwas Schrecklichem oder Großem zu sprechen begann, dann überwältigte ihn leidenschaftliche Erregung. In seine blitzenden Augen traten Tränen, sein Antlitz rötete sich, die Stimme hallte wie Donner und die Mönche spürten, wenn sie ihn hörten, wie seine Erregung ihre Seele ergriff. In solchen herrlichen, wunderbaren Minuten war seine Macht grenzenlos. Und hätte er seinen Mönchen befohlen, sich ins Meer zu stürzen, sie hätten sich alle entzückt beeilt, seinem Willen zu gehorchen. Seine Musik, seine Stimme und seine Verse, mit denen er Gott, den Himmel und die Erde pries, waren für die Mönche ein Quell ständiger Freude. Bei der Einförmigkeit des Lebens ergab es sich, dass sie die Bäume und die Blumen, der Frühling und der Herbst langweilten, dass das Rauschen des Meeres ihr Ohr ermüdete und dass ihnen der Gesang der Vögel unangenehm wurde. Aber die Talente des alten Priors brauchten sie so nötig wie das tägliche Brot. Es verstrichen Jahrzehnte, und immer noch glich ein Tag dem anderen und eine Nacht der anderen. Außer wilden Vögeln und anderen Tieren zeigte sich in der Nähe des Klosters keine einzige Seele. Die nächste menschliche Wohnstätte lag weit entfernt. Und um vom Kloster zu ihr oder von ihr zum Kloster zu gelangen, musste man an die 100 Kilometer durch die Einöde laufen. Zu solcher Wanderung entschlossen sich nur Menschen, die das Leben verachteten, ihm den Rücken kehrten und in das Kloster gingen wie in das Grab. Wie groß war deshalb das Erstaunen der Mönche, als eines Nachts an ihre Tore ein Mann pochte, der sich als Stadtmensch und als der gewöhnlichste Sünder erwies, einer, der das Leben liebte. Ohne den Segen des Priors zu erbitten oder zu beten, forderte dieser Mensch Speise und Trank. Auf die Frage, wie er aus der Stadt in diese Einöde geraten sei, erzählte er eine lange Jagdgeschichte. Er war auf die Jagd gegangen, hatte zu viel getrunken und sich dann verirrt. Als sie ihm vorschlugen, in das Kloster einzutreten und seine Seele zu retten, antwortete er lächelnd: »Ich bin nicht der Eure.« Nachdem er gegessen und getrunken hatte, besah er sich die Mönche, die ihm bedienten, wiegte vorwurfsvoll das Haupt und sprach: »Ihr Mönche tut nichts. Ihr kennt weiter nichts als Essen und Trinken. Aber rettet man so eine Seele? Überlegt doch, während ihr hier ruhig dasitzt, esst, trinkt und von der Seligkeit träumt, kommen eure Nächsten um und fahren zur Hölle. Seht euch mal an, was in der Stadt los ist. Die einen sterben vor Hunger, die anderen, die nicht wissen, wohin mit dem Geld, stürzen sich ins Verderben und kommen um wie die Fliegen, die am Honig kleben. Unter den Menschen gibt es weder Glauben noch Wahrheit. Wer soll sie retten? Wer soll ihm predigen? Ich etwa, der von morgens bis abends betrunken bin? Gab euch denn Gott einen demütigen Sinn und ein liebendes Herz dafür, dass ihr hier in euren vier Wänden sitzt und nichts tut?« Die trunkenen Reden des Stadtmenschen waren vermessen und unschicklich, aber sie wirkten sehr seltsam auf den Prior. Der Alte sah sich nach seinen Mönchen um, er erbleichte und sagte: »Brüder, er spricht die Wahrheit. Die armen Menschen verkommen wirklich aus Unwissenheit und Schwachheit in Laster und Unglauben. Und wir rühren uns nicht von der Stelle, als ginge es uns nichts an. Weshalb soll ich nicht hingehen und sie an Christus erinnern, den sie vergessen haben? Die Worte des Städters hatten den Alten gepackt. Am nächsten Tag nahm er seinen Stock, verabschiedete sich von den Brüdern und begab sich in die Stadt. Und die Mönche blieben ohne Musik, ohne seine Reden und Verse zurück. Sie langweilten sich einen Monat und zwei. Doch der Alte kam nicht wieder. Endlich, nach Ablauf des dritten Monats, hörte man das bekannte Klopfen seines Stockes. Die Mönche stürzten sich ihm entgegen und überschütteten ihn mit Fragen. Er aber, statt sich über sie zu freuen, begann bitterlich zu weinen und sprach nicht ein einziges Wort. Die Mönche merkten, dass er sehr gealtert und abgemagert war. Auf seinem Gesicht malten sich Müdigkeit und tiefer Kummer. Und als er weinte, sah er aus wie ein Mensch, den man sehr gekränkt hat. Die Mönche begannen ebenfalls zu weinen. Und sie fragten voller Teilnahme, weshalb er weine und warum sein Gesicht so finster sei. Er aber sagte kein Wort und schloss sich in seiner Zelle ein. 7 Tage saß er für sich allein. Er aß nicht, er trank nicht, er spielte nicht auf der Orgel, sondern er weinte nur. Auf das Klopfen an seiner Tür und auf die Bitten der Mönche herauszukommen und seine Trübsal mit ihnen zu teilen, antwortete er mit tiefem Schweigen. Endlich kam er heraus. Nachdem er alle Mönche um sich versammelt hatte, erzählte er mit verweintem Gesicht, bekümmert und entrüstet, wie es ihm in den letzten 3 Monaten ergangen war. Seine Stimme war ruhig und die Augen lächelten, als er seinen Weg vom Kloster in die Stadt beschrieb. Auf dem Weg, so sprach er, hätten die Vögel gesungen, die Bäche gerauscht und süße, junge Hoffnung hätten seine Seele erregt. Er ging und fühlte sich wie ein Soldat, der in den Krieg zieht und vom Sieg überzeugt ist. Träumend schritt er dahin, verfasste Verse und Hymnen und merkte nicht, dass er das Ende des Weges erreicht hatte. Aber seine Stimme bebte, seine Augen blitzten auf und er erglühte vor Zorn, als er von der Stadt und den Menschen sprach. Niemals im Leben hatte er gesehen, ja, er hatte es sich nicht einmal vorzustellen gewagt, was er erlebte, als er in die Stadt kam. Hier sah und begriff er zum ersten Mal im Leben, wie mächtig der Teufel ist. Wie schön das Böse und wie schwach, kleinmütig und nichtswürdig die Menschen sind. Durch einen unglücklichen Zufall war das erste Gebäude, das er betrat, ein Haus des Lasters. An 50 Menschen, die viel Geld besaßen, vergnügten sich hier, aßen und tranken im Übermaß. Trunken vom Wein sangen sie Lieder und redeten keck schreckliche, abscheuliche Worte, die ein gottesfürchtiger Mensch nicht auszusprechen wagt. Grenzenlos frei, kühn und glücklich fürchteten sie weder Gott noch Tod noch Teufel, sondern redeten und handelten so, wie sie wollten und gingen dorthin, wo ihre Begierde sie trieb. Und der Wein, klar wie Bernstein und golden funkelnd, war offenbar ungeahnt süß und aromatisch, denn jeder Trinkende lächelte selig und begehrte noch mehr davon. Auf das Lächeln der Menschen antwortete er ebenfalls mit einem Lächeln, und wenn man ihn trank, funkelte er fröhlich, als wisse er, welch teuflischer Reiz in seiner Süße sich verberge. Der Alte, der immer mehr in Harnisch geriet und vor Zorn weinte, beschrieb weiter, was er gesehen. Auf dem Tisch, inmitten der Zecher, so erzählte er, stand ein halbnacktes Weib. Etwas Schöneres und Reizvolleres könne man sich nicht vorstellen und in der Natur nicht finden. Diese junge, langhaarige, braune Dirne mit schwarzen Augen und wulstigen Lippen, schamlos und frech, nackt, bleckte die schneeweißen Zähne und lächelte, als wolle sie sagen, »Seht her, wie schamlos und wie schön ich bin!« Seide und Brokat fielen in herrlichen Falten von ihren Schultern. Aber die Schönheit wollte sich nicht unter Kleidern verbergen. Und wie das junge Grün aus der Frühlingserde, so drängte sie sich gierig durch die Falten. Die schamlose Frau trank Wein, sang Lieder und gab sich jedem hin, der sie begehrte. Weiter beschrieb der Alte, und er ballte dabei vor Zorn die Fäuste. Turniere, Stierkämpfe, Theater und Künstlerateliers, in denen man nackte Frauen malte und aus Ton formte. Die Mönche saßen wie versteinert, lauschten gierig seinen Reden und keuchten vor Entzücken. Nachdem der Alte alle Lockungen des Teufels beschrieben hatte, die Schönheit des Bösen und die bezaubernde Grazie eines verführerischen Frauenkörpers, verfluchte er den Teufel, wandte sich ab und verbarg sich hinter seiner Tür. Als er am nächsten Morgen aus seiner Zelle trat, war kein einziger von den Mönchen mehr im Kloster. Sie waren alle auf dem Weg zur Stadt.
Free.
Anton Tschechow, die Dame mit dem Hündchen. Man erzählte sich, dass am Strande ein neuer Kurgast aufgetaucht sei. Eine Dame mit einem Hündchen. Dmitrijewitsch Gurow, der schon seit 14 Tagen in Jalta war und sich an das Badeleben gewöhnt hatte, interessierte sich bereits, wie die anderen, für jeden neuen Menschen. Als er im Erfrischungspavillon von Vernet am Strande saß, sah er eine junge Dame mit einem Barett über den Strand gehen. Sie war klein und blond und ein weißer Spitz folgte ihr. Später traf er sie einige Male im Stadtpark und in den Anlagen. Sie ging immer allein, immer mit gleichem Barett und immer von ihrem weißen Spitz begleitet. Niemand wusste, wer sie war, und man nannte sie einfach die Dame mit dem Hündchen. Wenn sie hier ohne ihren Mann und ohne Bekannte ist, sagte sich Gurow, so sollte ich eigentlich ihre Bekanntschaft machen. Er war noch nicht 40 Jahre alt, hatte aber bereits eine 12-jährige Tochter und 2 Söhne im Gymnasium. Er wurde jung verheiratet, als er noch Student in den ersten Semestern war, und seine Frau sah jetzt 1,5-mal so alt aus wie er. Sie war groß, solid und würdevoll, hielt sich stets kerzengerade, hatte dunkle Augenbrauen und zählte sich selbst zu den denkenden Frauen. Er hielt sie aber für unklug, beschränkt und unschön, hatte vor ihr eine gewisse Scheu und mied nach Möglichkeit ihre Gesellschaft. Er nahm es mit der ehelichen Treue seit vielen Jahren nicht mehr genau, hinterging sie sehr oft und hatte wohl deswegen eine schlechte Meinung von den Frauen im Allgemeinen. Wenn in seiner Gegenwart von ihnen gesprochen wurde, so sagte er verächtlich, eine niedere Rasse. Er glaubte, dass ihm die vielen schlechten Erfahrungen, die er mit den Frauen gemacht hatte, das Recht dazu gaben, sie, wie es ihm gerade passte, zu nennen. Und doch könnte er ohne diese niedere Rasse auch keine 2 Tage auskommen. In Männergesellschaft langweilte er sich und war wortkarg und kühl. Aber wenn er sich unter Frauen befand, fühlte er sich ungezwungen und wusste, worüber mit ihnen zu sprechen und wie sich zu benehmen. Selbst das Schweigen fiel ihm unter ihnen sehr leicht. In seinem Äußern und Charakter, in seinem ganzen Wesen war etwas undefinierbar Anziehendes, was die Frauen reizte und lockte. Er war sich dessen bewusst und fühlte sich auch selbst von einer rätselhaften Macht zu den Frauen hingezogen. Die vielfältige und tatsächlich bittere Erfahrung hatte ihn längst gelehrt, dass jede Annäherung, die anfangs eine angenehme Abwechslung ins Leben bringt und als ein reizvolles, flüchtiges Abenteuer erscheint, bei anständigen Menschen und ganz besonders bei den schwerfälligen und unentschlossenen Moskauern unvermeidlich zu einer ungemein komplizierten Aufgabe anwächst, sodass die Situation schließlich unerträglich wird. Aber so oft er einer neuen, interessanten Frau begegnete, entglitt diese Erfahrung seinem Gedächtnisse. Er fühlte nur Lebenslust und alles erschien ihm einfach und amüsant. Als er eines Abends im Stadtpark beim Essen saß, kam die Dame mit dem Barett langsam zum Nebentisch und nahm Platz. Ihr Gesichtsausdruck, Gang, Toilette und Frisur ließen darauf schließen, dass sie der anständigen Gesellschaft angehörte, verheiratet war, sich zum ersten Mal in Jalta aufhielt und sich hier langweilte. In all den Erzählungen über die in Jalta herrschenden laxen Sitten ist ja vieles übertrieben und erlogen. Gurow kannte diese Erzählung und verachtete sie, weil er wusste, dass sie von Menschen erfunden werden, die selbst gerne sündigten, wenn sie es könnten. Aber als die Dame sich am Nebentische, kaum 3 Schritte entfernt von ihm niederließ, kamen ihm doch diese Geschichten von leichten Eroberungen und den berüchtigten Ausflügen ins Gebirge wieder in den Sinn. Und seiner Fantasie bemächtigte sich der verführerische Gedanke an ein flüchtiges Verhältnis, an ein galantes Abenteuer mit einer unbekannten Dame, deren Namen er nicht einmal kannte. Er lockte den Spitz zu sich heran und drohte ihm mit dem Finger. Der Spitz knurrte. Gurow neckte ihn wieder. Die Dame sah ihn an und senkte gleich darauf ihre Augen. »Er beißt nicht«, sagte sie errötend. »Darf ich ihm einen Knochen geben?« Als sie darauf bejahend nickte, fragte er höflich, »Sind Sie schon lange in Jalta?« »Seit 5 Tagen.« »Und ich sitze schon die 2. Woche hier.« Beide schwiegen eine Weile. »Die Zeit vergeht so schnell und doch ist es hier so langweilig«, sagte sie, ohne ihn anzublicken. »Es ist eigentlich nur eine Redensart, dass es hier langweilig ist. Der gute Bürger lebt irgendwo in der tiefsten Provinz, im Bjelew oder Schistra, und langweilt sich nicht. Kaum ist er aber hier, so jammert er gleich, ach, diese Langeweile, ach, dieser Staub. Man könnte meinen, dass er aus Granada kommt.« Beide lachten. Dann aßen sie weiter und schwiegen, als ob sie miteinander gar nicht bekannt wären. Aber nach dem Essen gingen sie Seite an Seite fort und zwischen ihnen entspann sich ein scherzhaftes, leichtes Gespräch, wie es müßige und satte Menschen führen, denen es ganz gleich ist, wohin sie gehen und worüber sie sprechen. Sie spazierten und sprachen davon, wie sonderbar das Meer an diesem Abend beleuchtet sei. Das Wasser hatte einen weichen und warmen, fliederfarbenen Ton, und der Mond spiegelte sich darin als ein goldener Streifen. Sie sprachen, wie schwül es nach dem heißen Tage sei. Gurow erzählte ihr, dass er aus Moskau stamme, Philologie studiert habe, aber an einer Bank angestellt sei. Er hätte früher einmal die Absicht gehabt, zur Oper zu gehen, hätte es aber aufgegeben. Nun besitze er in Moskau zwei Häuser. Von ihr erfuhr er, dass sie in Petersburg aufgewachsen sei, aber nach S geheiratet habe, wo sie bereits seit 2 Jahren lebe. Dass sie in Jalta noch einen Monat zu bleiben beabsichtige und dass ihr Mann einen Erholungsurlaub zu nehmen und sie abzuholen gedenke. Sie konnte nicht genau angeben, wo ihr Mann eigentlich angestellt war, ob bei der Gouvernements oder einer anderen Verwaltung. Und das kam ihr selbst sehr komisch vor. Schließlich erfuhr Gurow, dass sie Anna Sergejewna hieß. Später, in seinem Hotelzimmer, dachte er an sie und dass er sie auch morgen bestimmt wiedersehen würde. So musste es sein. Als er zu Bett ging, fiel ihm ein, dass sie noch vor so kurzer Zeit Institutschülerin gewesen sei, wie es jetzt seine Tochter war, und dass ihre Art zu lachen und mit einem Unbekannten zu sprechen von großer Schüchternheit und Unbeholfenheit zeuge. Sie war wohl zum ersten Mal in ihrem Leben allein in dieser Situation, wo man ihr mit einer ganz bestimmten Nebenabsicht nachging, sie anschaute und ansprach, mit einer Nebenabsicht, die sie doch ganz bestimmt ahnen musste. Und dann dachte er noch an ihren feinen, zarten Hals und ihre schönen, grauen Augen. Es ist doch etwas Rührendes an ihr, sagte er sich vor dem Einschlafen. Nun waren sie schon seit 8 Tagen bekannt. Es war ein Feiertag. In den Zimmern war es schwül und in den Straßen hob der Wind Staubwolken empor und riss die Hüte von den Köpfen. Man hatte den ganzen Tag Durst und Gurow ging jeden Augenblick zum Pavillon und bot Anna Sergejewna bald Fruchtwasser, bald Gefrorenes an. Man wusste nicht, wohin man sich vor der Hitze retten sollte. Abends, als der Wind sich etwas gelegt hatte, gingen sie auf die Mole hinaus, um die Ankunft des Dampfers zu sehen. Im Hafen waren viele Spaziergänger. Jemand wurde erwartet. Viele hatten Blumensträuße in der Hand. 2 Eigentümlichkeiten der eleganten Jalta-Gesellschaft fielen hier besonders auf. Die älteren Damen waren sehr jugendlich gekleidet und es gab eine Menge Generäle. Da die See sehr bewegt war, kam der Dampfer mit einer Verspätung, erst nach Sonnenuntergang. Ehe er anlegte, manövrierte er lange hin und her. Anna Sergejewna betrachtete durch ihr Lorgnon das Schiff und die Passagiere, als ob sie unter diesen einen Bekannten suchte. Und wenn sie sich an Gurow wandte, leuchteten ihre Augen. Sie sprach sehr viel und stellte kurze, abgerissene Fragen, die sie gleich wieder vergaß. Später verlor sie im Gedränge ihr Lorgnon. Das elegante Publikum verließ allmählich den Hafen. Die Gesichter waren im Dunkeln nicht mehr zu erkennen. Der Wind hatte sich gänzlich gelegt. aber Gurow und Anna Sergejewna standen noch immer auf der Mole, als erwarteten sie, dass noch jemand vom Schiffe käme. Anna Sergejewna sprach nicht mehr und roch an ihrem Blumenstrauß, ohne Gurow anzublicken. »Das Wetter ist am Abend doch noch besser geworden«, sagt er. »Wo wollen wir nur hin? Sollen wir vielleicht noch irgendwo hinausfahren?« Sie gab keine Antwort. Dann sah sie durchdringend an, umarmte sie plötzlich und küsste sie auf den Mund. Der Duft und die feuchte Kühle ihrer Blumen schlugen ihm entgegen. Er blickte gleich darauf ängstlich um sich, ob es nicht jemand gesehen hätte. »Wollen wir zu Ihnen gehen?« sagte er leise, und sie gingen mit raschen Schritten der Stadt zu. In ihrem Hotelzimmer war es schwül und roch nach dem Parfum, das sie im Japan-Bazar gekauft hatte. Gurow sah sie an und dachte, was es doch für Begegnungen im Leben gibt. Aus seiner Vergangenheit bewahrte er die Erinnerung an sorglose, gutmütige Frauen, die von ihrer Liebe berauscht und ihm für das kurze Glück, das er ihnen schenkte, dankbar waren. An solche, die, wie zum Beispiel seine Frau, ohne aufrichtige Hingebung, mit viel zu viel Redensarten, manieriert und hysterisch liebten und immer so taten, als ob es keine Liebe oder Leidenschaft, sondern etwas viel Wichtigeres wäre. Auch an die wenigen sehr schönen und kalten Frauen, deren Gesichtszüge oft einen raubgierigen Ausdruck annahmen und das trotzige Verlangen zeigten, dem Leben mehr abzuringen, als es zu geben vermag. Diese Frauen waren launisch, nicht mehr jung, unklug und herrschsüchtig. Und wenn Gurows Leidenschaft sich abkühlte, so erregte ihre Schönheit in ihm nur Hass, und die Spitzen an ihrer Wäsche gemahnten ihn an Fischschuppen. Aber jetzt hatte er ein unerfahrenes, unbeholfenes, junges Wesen vor sich, und das machte ihn verlegen. Er hatte plötzlich das Gefühl, als ob jemand an die Tür geklopft hätte. Anna Sergejewna, diese Dame mit dem Hündchen, fasste das Geschehene sehr eigentümlich und sehr ernst auf, als ob sie nun rettungslos gesunken wäre. Jedenfalls hatte er diesen Eindruck, und das machte ihn noch verlegener. Ihre Gesichtszüge wurden plötzlich welk, das lange Haar fiel traurig zu beiden Seiten des Gesichts herab, sie erstarrte wie grambeladen, wie eine büßende Sünderin auf einem alten Gemälde. »Es ist nicht gut«, sagte sie, »Sie werden mich jetzt verachten.« Auf dem Tische lag eine Wassermelone. Gurow schnitt sich eine Scheibe ab und begann sie langsam zu verzehren. Mindestens eine halbe Stunde verging in Schweigen. Anna Sergejewna war rührend. Sie atmete die Keuschheit einer anständigen, naiven Frau, die noch wenig vom Leben gehabt hat. Die einsame Kerze, die auf dem Tische brannte, beleuchtete nur schwach ihr Gesicht. Aber Gurow konnte erkennen, wie trüb es ihr zumute war. »Warum sollte ich dich verachten?« fragte er. »Du weißt selbst nicht, was du sprichst.« »Gott verzeih mir«, sagte sie mit Tränen in den Augen. »Es ist furchtbar.« »Es klingt, als ob du dich rechtfertigen wolltest.« »Womit könnte ich mich rechtfertigen? Ich bin ein schlechtes, gemeines Weib. Ich verachte mich selbst.« Und denke nicht an Rechtfertigung. Nicht meinen Mann habe ich betrogen, sondern mich selbst. Und nicht nur jetzt. Ich betrüge mich seit Jahren. Mein Mann mag ja ein anständiger und guter Mensch sein, aber er ist ein Lakai. Ich weiß nicht, was er treibt und wo er angestellt ist, aber ich weiß, dass er ein Lakai ist. Als ich ihn heiratete, war ich erst 20. Mich verzehrte die Neugierde. Ich wollte etwas Besseres. Es muss doch ein anderes, besseres Leben geben, sagte ich mir. Ich wollte leben. Ja, leben, leben. Die Neugierde verzehrte mich. Sie können es nicht verstehen, aber ich schwöre Ihnen bei Gott, mit mir war etwas los. Ich konnte mich nicht länger beherrschen. Und ich sagte meinem Mann, ich sei krank und reiste nach Jalta. Und auch hier ging ich wie im Rausche, wie verrückt herum. Und nun bin ich ein gemeines, schlechtes Weib, das ein jeder verachten darf. Gurow konnte nicht länger zuhören. Ihre Worte langweilten ihn. Ihn ärgerte dieser naive Ton. Diese erwartete und deplatzierte Beichte. Hätte er nicht die Tränen in ihren Augen gesehen, so würde er glauben, dass sie Scherze oder Komödie spiele. »Ich verstehe dich nicht«, sagte er leise. »Was willst du eigentlich?« Sie barg das Gesicht an seiner Brust und schmiegte sich an ihn. Glauben Sie mir, ich beschwöre Sie, sagte sie, ich liebe das reine, keusche Leben und die Sünde ist mir verhasst. Ich weiß selbst nicht, was ich tue. Einfache Leute sagen, der Böse hat mich verführt. Auch ich kann jetzt von mir sagen, dass mich der Böse verführt hat. »Genug, genug«, flüsterte er. Er sah ihr in die unbeweglichen, erschrockenen Augen, küsste sie, sprach ihr leise und zärtlich zu, und sie beruhigte sich allmählich und wurde wieder lustig. Nun lachten sie beide. Als sie später hinausgingen, war der Strand menschenleer, und die Stadt mit ihren Zypressen sah wie tot aus. Aber das Meer brauste und die Wellen zerschellten am Ufer. Eine Barke schaukelte in den Wellen und auf ihr flackerte wie verschlafen ein mattes Flämmchen. Sie nahmen eine Droschke und fuhren nach Oreander. »Ich habe unten deinen Familiennamen gelesen. Auf der Tafel steht »Von Diederitz«, sagte Gurow. »Ist dein Mann Deutscher?« »Nein, ich glaube, sein Großvater war Deutscher. Er aber ist griechisch-orthodox.« In Oreander saßen sie auf einer Bank in der Nähe der Kirche, blickten auf das Meer hinab und schwiegen. Jalta war im Morgennebel kaum zu sehen. Auf den Bergspitzen lagerten unbeweglich weiße Wolken. Das Laub rührte sich nicht. Die Zikaden und das eintönige, dumpfe Brausen des Meeres sprachen vom ewigen Schlafe, der uns alle erwartet. So brauste es hier, als es weder ein Jalta noch ein Oreander gab. So braust es jetzt. Und es wird ebenso gleichgültig und dumpf brausen, wenn wir nicht mehr sind. In dieser Beständigkeit, in dieser Gleichgültigkeit unserem Leben und Sterben gegenüber, liegt vielleicht das Unterpfand der ewigen Erlösung, des ewigen Fortschreitens des irdischen Lebens und seiner ewigen Vervollkommnung. während er an der Seite der jungen Frau saß, die im Morgengrauen so schön schien, und von der märchenhaften Szenerie des Meeres, der Berge, der Wolken und des unendlichen Himmels beruhigt und bezaubert war, dachte er daran, wie schön doch alles in dieser Welt sei. Alles, mit Ausnahme dessen, was wir selbst tun und denken, wenn wir die höchsten Ziele des Daseins und unsere eigene Menschenwürde vergessen. Irgendein Mann, wahrscheinlich ein Wächter, kam auf sie zu, sah sie an und ging wieder fort. Auch dies erschien ihnen geheimnisvoll und schön. Dann sahen sie das Morgenschiff aus Feodosia kommen. Es war von der Morgenröte beleuchtet und hatte keine Signallichter. »Das Gras ist voller Tau«, sagte Anna Sergejewna nach langem Schweigen. »Ja, wollen wir nach Hause?« Sie kehrten in die Stadt zurück. Später trafen sie sich jeden Mittag auf dem Strande, aßen zusammen zu Mittag und zu Abend, gingen spazieren und bewunderten das Meer. Sie klagte, dass sie schlecht schlafe und an heftigem Herzklopfen leide. Sie stellte immer die gleichen Fragen und verzehrte sich bald in Eifersucht, bald in Angst, dass er sie nicht genügend achte. In den Anlage oder im Park, wenn gerade niemand in der Nähe war, zog er sie oft in seine Arme und küsste sie leidenschaftlich. Das ewige Nichtstun, diese Küsse am helllichten Tage unter fortwährender Angst, dass es jemand sehen könnte, diese Hitze, die Seeluft und die ihn umgebende Gesellschaft von eleganten, faulenzenden und satten Menschen machten ihn gleichsam zu einem anderen Menschen. Er sagte Anna Sergejewna immer wieder, wie schön und wie verführerisch sie sei. Er war ungeduldig und leidenschaftlich und wich nie von ihrer Seite. Sie wurde aber oft nachdenklich und sagte ihm immer wieder, er möchte doch gestehen, dass er sie verachte, dass er sie gar nicht liebe und in ihr nur ein gemeines Weib sehe. Fast jeden Abend machten sie zur späten Stunde einen Ausflug nach Orianda oder zum Wasserfall. Diese Ausflüge waren immer schön und die Eindrücke wunderbar und gewaltig. Ihr Mann sollte kommen. Aber eines Tages schrieb er ihr, dass er Augenschmerzen bekommen habe. Sie möchte so bald wie möglich heimkehren. Anna Sergejewna machte nun eilige Vorbereitungen zur Abreise. »Es ist gut, dass ich verreise«, sagte sie zu Gurow. »So will es das Schicksal.« Sie reiste von Jalta nach Sewastopol mit dem Wagen und er begleitete sie. Sie fuhren den ganzen Tag. Als sie schon im Schnellzuge saß und das zweite Glockenzeichen gegeben war, sagte sie, »Lassen Sie mich noch einmal Ihr Gesicht sehen. Noch ein einziges Mal. So.« Sie weinte nicht, war aber traurig wie krank und ihr Gesicht zitterte. »Ich werde an Sie denken, immer denken«, sagte sie. »Gott sei mit Ihnen. Denken Sie nicht schlecht von mir. Wir nehmen für immer Abschied. So muss es sein. Es wäre besser, wir wären uns nie begegnet. Gott beschütze Sie.« Der Zug sauste davon, seine Lichter verschwanden und in einer Minute war auch das letzte Geräusch verhallt. Es war, als hätte sich das mit Absicht so rasch abgespielt, um diesem süßen Traum, diesem Wahnsinn ein möglichst schnelles Ende zu machen. Als Gurow allein auf dem Perron zurückgeblieben war und das Zirpen der Grillen und das Summen der Telegraphendrähte hörte, war es ihm zumute, als erwachte er eben aus einem Traum. Und er dachte daran, dass er wieder einmal ein Abenteuer gehabt hatte und dass es nun erledigt sei und nur noch in der Erinnerung lebe. Er war gerührt und traurig und spürte etwas wie Reue. Diese junge Frau, die er nie wiedersehen sollte, war ja mit ihm nicht glücklich gewesen. Er war zwar immer herzlich und freundlich zu ihr, und doch lag in seinem Benehmen ihr gegenüber, in seinem Ton und in seinen Liebkosungen ein leiser Anflug von Hohn, von rohem Hochmut des glücklichen Eroberers, der dazu beinahe doppelt so alt war wie sie. Sie sprach von ihm während der ganzen Zeit als von einem gutmütigen, ungewöhnlichen, großen Menschen. Er erschien ihr offenbar anders, als er in Wirklichkeit war. Folglich hatte er sie unwillkürlich belogen. Auf der Bahnstation war schon ein herbstlicher Hauch zu spüren. Der Abend war kühl. »Nun muss auch ich nordwärts ziehen«, sagte sich Gurow, als er den Perron verließ. »Es ist Zeit.« Daheim in Moskau sah es schon ganz winterlich aus. Man heizte bereits. Und in den frühen Morgenstunden, wenn die Kinder, bevor sie zur Schule gingen, Tee tranken, war es so finster, dass die Kinderfrau für kurze Zeit die Lampe anstecken musste. Die ersten Fröste hatten sich schon eingestellt. Wenn es zum ersten Mal schneit und die ersten Schlitten erscheinen, ist es immer schön, die weißen Straßen und die weißen Dächer zu sehen. Man atmet so leicht und angenehm und man denkt unwillkürlich an seine Kindheit. Die alten Linden und Birken haben, wenn sie mit Reif bedeckt sind, ein so gutmütiges Aussehen und erfreuen uns mehr als alle Zypressen und Palmen. In ihrer Nähe hat man gar nicht den Wunsch, an das Meer und die Berge zu denken. Gurow war ein geborener Moskauer. Er kam nach Moskau an einem heiteren Frosttage und sobald er in Pelz und warmen Handschuhen einen kleinen Spaziergang über die Petrowka gemacht und am Samstagabend die Kirchenglocken gehört hatte, verloren für ihn seine Reise und die Landschaften, die er gesehen, jeden Reiz. Allmählich tauchte er ganz im Moskauer Leben unter. Las mit Heißhunger 3 Zeitungen täglich und behauptete hinterher, dass er prinzipiell keine Moskauer Zeitungen lese. Es zog ihn in die Restaurants und Clubs, zu Gesellschaften und Festessen. Und es schmeichelte ihm, dass in seinem Hause berühmte Rechtsanwälte und Schauspieler verkehrten. Und dass er im Ärzteclub einen Professor zum Partner beim Kartenspiel hatte. Er war wieder imstande, eine ganze Portion vom Moskauer Fischgericht Seljanka zu verzehren. Er glaubte, dass die Erinnerung an Anna Sergejewna nach 3-4 Wochen in einem Nebel verschwinden würde, dass sie ihm mit ihrem rührenden Lächeln nur ab und zu im Traum erscheinen würde, wie ihm auch alle die anderen erschienen. Es vergingen aber 4 Wochen und mehr. Man war tief im Winter, aber die Erinnerung an sie war noch immer so klar und stark, als ob er Anna Sergejewna erst gestern verlassen hätte. Und die Erinnerung wurde immer glühender und leuchtender. Wenn in der Abendstille zu ihm ins Arbeitszimmer die Stimmen seiner Kinder, die ihre Lektionen machten, drangen, wenn er irgendein Lied singen oder das Orchestrion in einem Restaurant spielen hörte oder wenn im Kamin der Sturm heulte, so lebte in seiner Erinnerung sofort alles wieder auf. Die Mole, der Morgen, der Nebel in den Bergen, das Schiff aus Theodosia, alle ihre Küsse und Umarmungen. Er ging in seinem Zimmer auf und ab und erinnerte sich an jede Kleinigkeit und lächelte vor sich hin. Und die Erinnerungen wurden zu Wünschen und das Vergangene vermengte sich in seiner Vorstellung mit dem Kommenden. Anna Sergejewna erschien ihm nicht nur im Traume. Sie verfolgte ihn überall wie ein Schatten und beobachtete ihn auf Schritt und Tritt. Wenn er die Augen schloss, sah sie wie lebendig vor sich und sie erschien ihm schöner, jünger und zarter, als sie war. Auch er selbst gefiel sich viel besser als damals in Jalta. Abends blickte sie ihn aus dem Bücherschrank, aus dem Kamin, aus der Zimmerecke an und er hörte ihren Atem und das liebe Rascheln ihres Kleides. Auf der Straße verfolgte er die Frauen mit den Augen und suchte, ob nicht eine ähnliche darunter wäre. Er spürte bereits ein starkes Verlangen, jemanden in seine Erinnerung einzuweihen. Aber zu Hause konnte er doch nicht von seiner Liebe sprechen. Und außer dem Hause hatte er niemand. Er konnte doch nicht mit seinen Mietern oder seinen Bankkollegen davon sprechen. Und was konnte er auch erzählen? Hatte er sie damals wirklich geliebt? War denn etwas Schönes, Poetisches oder Lehrreiches oder einfach Interessantes in seinen Beziehungen zu Anna Sergejewna? So musste er ganz allgemein von den Frauen und von der Liebe sprechen und niemand ahnte, was er damit meinte. Nur seine Frau bewegte zuweilen ihre dunklen Brauen und sagte: »Die Rolle eines schweren Nöters steht dir wirklich nicht gut, Dimitri.« Als er eines Nachts mit einem seiner Partner, einem Beamten, den Ärzteclub verließ, konnte er sich nicht länger beherrschen und sagte: »Wenn Sie wüssten, was für eine reizende Dame ich in Jalta kennengelernt habe.« Der Beamte setzte sich in den Schlitten, und als er schon eine Strecke weit gefahren war, wandte er sich plötzlich um und rief: »Dimitri Dimitrijewitsch!« »Was denn?« »Sie hatten vorhin recht. Der Stör war wirklich nicht ganz frisch.« Diese so gewöhnlichen Worte brachten Gurow, er wusste selbst nicht warum, aus der Fassung. Sie erschienen ihm erniedrigend und schmutzig. Was für wilde Sitten, was für Gesichter, diese unsinnigen Nächte, diese uninteressanten leeren Tage, nichts als Hasardspiel, Völlerei, Trunksucht und ewige Gespräche über das immer gleiche Thema. Die unnötigen Geschäfte und die ewigen Gespräche nehmen einem die besten Stunden und die besten Kräfte. Und was davon zurückbleibt, ist ein beschnittenes, flügellahmes Leben. Ein Unsinn und ein Durcheinander, dem man nicht entrinnen kann. Als ob man in einem Irrenhause oder in einem Zuchthause säße. Die ganze Nacht konnte Gurow vor Empörung nicht einschlafen. Und in den nächsten Nächten hatte er Kopfschmerzen. Auch in den folgenden Nächten schlief er schlecht. Er saß im Bette oder ging auf und ab. Die Kinder machten ihm keine Freude mehr, ebenso die Bank. Er hatte weder Lust, mit jemandem zu sprechen, noch auszugehen. Im Dezember vor den Feiertagen machte er sich reisefertig und erklärte seiner Frau, dass er nach Petersburg müsse, um sich für einen jungen Mann zu verwenden. Er reiste aber nicht nach Petersburg, sondern nach S. Wozu? Das wusste er selbst nicht recht. Er wollte Anna Sergejewna sehen und sprechen und mit ihr, wenn möglich, eine Zusammenkunft verabreden. Er kam nach S am frühen Morgen und nahm sich das beste Zimmer im Hotel. Der Fußboden war mit grauem Soldatentuch belegt und auf dem Tische stand ein verstaubtes Schreibzeug mit einem Reiter, der einen Arm mit dem Hut in die Höhe hob, während der Kopf fehlte. Vom Portier erfuhr er alles, was er brauchte. Von Diederitz wohne in der alten Töpfergasse, im eigenen Hause. Es sei gar nicht weit vom Hotel. Er lebe auf großem Fuße, halte sich Pferde und sei in der ganzen Stadt bekannt. Der Portier sprach den Namen Diederitz aus. Gurow begab sich nun nicht allzu schnell in die alte Töpfergasse und fand das Haus. Dem Hause gegenüber zog sich ein langer, grauer, mit Nägeln bestickter Bretterzaun hin. Vor einem solchen Zaun kann man wirklich davonlaufen, sagte sich Gurow, bald auf die Fenster und bald auf den Zaun blickend. Er sagte sich, heute ist Feiertag. Und der Mann ist wohl zu Hause. Das ist übrigens ganz gleich. Es wäre auch sonst taktlos, zu ihr ins Haus hineinzuschneien und sie aufzuregen. Ein Brief könnte leicht dem Gatten in die Hände fallen. Und dann wäre alles verdorben. Das Beste ist, sich auf einen Zufall zu verlassen. Und nun ging er auf der Straße längs des Zaunes auf und ab und wartete auf einen solchen Zufall. Er sah, wie in den Hof ein Bettler kam und wie über ihn die Hunde herfielen. Eine Stunde später hörte er Klavierspiel und die Töne klangen schwach und undeutlich. Wahrscheinlich spielte Anna Sergejewna selbst. Das Herrschaftsentree ging plötzlich auf und aus dem Hause kam eine alte Frau, der bekannte weiße Spitz nachlief. Gurow wollte schon den Hund anrufen, aber er bekam plötzlich Herzklopfen und konnte sich in seiner Aufregung nicht mehr erinnern, wie der Hund hieß. Er ging immer auf und ab und hasste immer mehr und mehr den grauen Zaun. Er dachte mit Erbitterung, dass Anna Sergejewna ihn wohl vergessen und vielleicht sogar bei einem anderen Trost gefunden habe. Das wäre doch bei einer jungen Frau, die den ganzen lieben Tag diesen verfluchten Zaun sehen müsse, durchaus natürlich. Er kehrte in sein Hotelzimmer zurück, saß lange auf dem Sofa und wusste nicht, was anzufangen. Dann aß er zu Mittag und schlief den ganzen Nachmittag durch. So dumm ist das alles, so überflüssig, diese ganze Unruhe, sagte er sich, als er erwachte und die dunklen Fenster sah. Der Abend war schon angebrochen. Jetzt habe ich ausgeschlafen. Was werde ich nun nachts tun? Er saß auf dem Bette, das mit einer billigen grauen Decke, wie man sie in Spitälern hat, bedeckt war und verhöhnte sich selbst. Da hast du die Dame mit dem Spitz. Da hast du dein Abenteuer. So, sitzt nun da. Morgens bei seiner Ankunft hatte er auf dem Bahnhof ein großes Theaterplakat gesehen. Heute sollte zum ersten Mal die Geisha gegeben werden. Jetzt fiel ihm das wieder ein und er ging ins Theater. Es ist ja möglich, dass sie die Premieren besucht, dachte er sich. Das Theater war überfüllt. Wie in jedem Provinztheater, so schwebte auch hier über dem Kronleuchter eine dichte Dunstwolke. Und die Galeriebesucher machten großen Lärm. In der ersten Reihe standen vor Beginn der Vorstellung die Eleganz der Stadt, die Hände im Rücken. In der Gouverneursloge saß ganz vorn die Gouverneurstochter mit einer Boa um den Hals, während der Gouverneur selbst bescheiden hinter der Portiere lehnte, sodass von ihm nur die Arme zu sehen waren. Der Vorhang schaukelte hin und her und das Orchester stimmte furchtbar lange seine Instrumente. Während das Publikum hereinströmte und Platz nahm, suchte Gurow mit gierigen Blicken. Nun kam auch Anna Sergejewna. Sie setzte sich in die dritte Reihe und als Gurow sie erblickte, krampfte sich sein Herz zusammen. Und es wurde ihm vollkommen klar, dass es in der ganzen Welt keinen zweiten Menschen gäbe, der ihm so teuer, nah und notwendig wäre wie sie. Diese in der Provinz verlorene, durchaus gewöhnliche, kleine Frau mit dem ordinären Lorgnon in der Hand erfüllte sein ganzes Leben, war seine Freude, sein Leid und sein einziges Glück, das er sich ersehnte. Und zu den Klängen des schlechten Orchesters, der elenden Provinzgeigen, dachte er, wie schön sie sei. Er dachte nur an sie und träumte von ihr. Zugleich mit Anna Sergejewna trat ein sehr schlanker, etwas gebeugter junger Mann mit kurzem Backenbart in den Saal und nahm an ihrer Seite Platz. Bei jedem Schritt nickte er mit dem Kopf, als ob er ununterbrochen grüßte. Es war wohl der Gatte, den sie damals in Jalta in ihrer Erbitterung einen Lakai genannt hatte. Und in der Tat, in seiner langen Figur, seinem Backenbart und seiner kleinen Glatze war etwas Lakaienhaftes und Demütiges. Er lächelte süßlich und das blanke Akademikerabzeichen in seinem Knopfloch glänzte wie eine Kellnernummer. In der ersten Pause ging der Gatte ins Rauchzimmer und sie blieb allein im Parkett. Gurow, der gleichfalls im Parkett saß, ging auf sie zu und sagte mit bebender Stimme und erzwungenem Lächeln: »Guten Abend!« Sie sah ihn an und erblasste. Dann sah sie ihn noch einmal ganz entsetzt an, als traue sie ihren Augen nicht, und drückte krampfhaft Fächer und Lorgnon zusammen. Sie kämpfte offenbar mit sich selbst, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Beide schwiegen. Sie saß da, und er stand erschrocken vor ihr und konnte sich nicht entschließen, sich neben sie zu setzen. Im Orchester wurden wieder die Geigen gestimmt und eine Flöte. Er bekam plötzlich Angst. Es war ihm, als ob man aus allen Logen auf sie blickte. Nun stand sie auf und ging rasch dem Ausgang zu und er folgte ihr. Sie gingen ziellos über die Korridore, Trepp auf und Trepp ab. Sie sahen viele Leute in Gerichts-, Lehrer- und Domänenverwaltungsuniformen, sämtliche mit Abzeichen. Sie sahen Damen, Pelze in den Garderoben. Der Zugwind hauchte sie mit Zigarettendunst an. Und Gurow, der heftiges Herzklopfen hatte, dachte: Mein Gott, wozu diese Menschen? Wozu dieses Orchester? In diesem Augenblick fiel ihm plötzlich ein, wie er sich damals auf dem Perron, nachdem der Schnellzug abgefahren war, gesagt hatte, dass alles zu Ende sei und dass er sie nie wiedersehen würde. Es war aber noch lange nicht das Ende. Sie blieb plötzlich auf einer engen, finsteren Treppe mit der Aufschrift »Aufgang zum Amphitheater« stehen. »Mein Gott, wie Sie mich erschreckt haben!« sagte sie, um Atem ringend, noch immer blass und bestürzt. »Wie Sie mich erschreckt haben! Ich bin halb tot! Warum sind Sie hergekommen? Warum?« »Begreifen Sie doch, Anna, begreifen Sie«, begann er leise und hastig, »ich beschwöre Sie, begreifen Sie doch.« Sie sah ihn voller Angst, Flehen und Liebe an. Sie starrte ihn an, als wollte sie sich seine Gesichtszüge für immer einprägen. »Ich leide so furchtbar«, fuhr sie fort, ohne auf seine Worte zu hören. »Ich habe die ganze Zeit nur an Sie gedacht und in diesem Gedanken gelebt. Ich wollte Sie vergessen, ganz vergessen. Doch warum, sind Sie hergekommen?« Auf dem nächsten Treppenabsatz standen zwei Gymnasiasten. Sie rauchten und sahen auf sie herab. Aber Gurow war jetzt alles gleich. Er zog Anna Sergejewna in seine Arme und bedeckte ihr Gesicht, ihre Wangen und Hände mit Küssen. »Was tun Sie? Was tun Sie?« sagte sie, ihn entsetzt wegstoßend. »Wir sind ja beide wahnsinnig. Reisen Sie weg, noch heute, sofort. Ich beschwöre Sie bei allem, was heilig ist. Ich flehe Sie an. Man kommt her!« Jemand ging wirklich die Treppe hinauf. »Sie müssen abreisen«, fuhr Anna Sergejewna leise fort. »Hören Sie, Dmitri, Dmitrijewitsch, ich will zu Ihnen nach Moskau kommen. Ich war nie glücklich, bin auch jetzt nicht glücklich und werde niemals glücklich sein, niemals. Quälen Sie mich nicht länger. Ich schwöre, dass ich nach Moskau kommen werde. Und jetzt müssen wir uns trennen. Mein Lieber, Guter, mein Geliebter, trennen wir uns.« Sie drückte ihm die Hand und eilte die Treppe hinunter. Sie blickte einige Mal nach ihm zurück und er konnte in ihren Augen lesen, dass sie wirklich nicht glücklich war. Gurow stand noch eine Weile lauschend da, und als alles still wurde, nahm er seinen Mantel aus der Garderobe und verließ das Theater. Anna Sergejewna kam jetzt öfters zu ihm nach Moskau. Alle 2-3 Monate verließ sie es unter dem Vorwande, sie müsse nach Moskau, um einen Professor wegen ihres Frauenleidens zu konsultieren. Der Mann glaubte ihr nur halb. In Moskau stieg sie jedes Mal im slawischen Basar ab und schickte sofort nach ihrer Ankunft einen Mann mit roter Mütze zu Gurow. Gurow besuchte sie im Hotel und kein Mensch erfuhr etwas davon. So ging er an einem Wintermorgen zu ihr. Der Dienstmann war schon gestern Abend da gewesen, hatte ihn aber nicht zu Hause getroffen. Er begleitete seine Tochter ins Gymnasium, das unterwegs lag. Es schneite große, nasse Flocken. »Es sind jetzt 3 Grad über Null, und doch schneit es«, sagte Gurow zu seiner Tochter. Aber nur an der Erdoberfläche ist es so warm. In den höheren Luftschichten herrscht eine ganz andere Temperatur. Papa, warum gibt es keinen Donner? Er erklärte ihr auch dies. Und während er zu ihr sprach, dachte er daran, dass er jetzt zu einer Frau ginge, dass es kein Mensch wisse und wohl auch niemals erfahren werde. Er lebte ein Doppelleben. Das eine Leben war offenbar allen sichtbar und bekannt, voller konventioneller Wahrheiten und konventioneller Lügen und glich vollkommen dem Leben seiner Freunde und Bekannten. Und das andere Leben verlief im Geheimen. Die Umstände hatten sich aber seltsamerweise so gefügt, dass gerade das, was ihm wichtig, interessant und notwendig erschien, worin er aufrichtig war und sich niemals betrog, was den Kern seines Daseins bildete, in jenem geheimen Leben enthalten war, während alles, was Lüge und eine Maske war, hinter der er die Wahrheit verbarg, wie sein Bankdienst, die Debatten im Club, seine Redensarten von der niederen Rasse, die Festessen, die er mit seiner Frau besuchte, zu seinem sichtbaren Leben gehörte. Er beurteilte auch alle anderen Menschen nach eigenem Maßstabe, misstraute einem jeden und glaubte, dass auch jeder andere Mensch ein zweites, geheimes Leben habe, in dem sich alles Wichtige und Interessante abspiele. Alles persönliche Leben wird von uns als ein Geheimnis behandelt. Das ist vielleicht der Grund, warum jeder Kulturmensch so nervös um die Wahrung der Diskretion in seinen Privatangelegenheiten besorgt ist. Nachdem er seine Tochter ins Gymnasium gebracht hatte, ging er in den slawischen Bazar. Er legte seinen Pelz unten beim Portier ab, ging die Treppe hinauf und klopfte leise an die Türe. Anna Sergejewna hatte das graue Kleid an, das er so liebte. Sie war von der Reise und der Erwartung leicht ermüdet. Sie erwartete ihn ja seit dem gestrigen Abend. Sie war blass und sah ihn ohne zu lächeln an. Als er ins Zimmer trat, fiel sie ihm um den Hals und schmiegte sich an seine Brust. Ihr Kuss war so leidenschaftlich und lang, als ob sie sich seit 2 Jahren nicht gesehen hätten. »Nun, wie ging es dir zu Hause?« fragte er. »Was gibt's Neues?«
»Warte, ich werde es dir gleich sagen. Ich kann noch nicht sprechen.«
Sie konnte nicht sprechen, denn sie weinte. Sie stand von ihm abgewendet, das Taschentuch an die Augen gepresst. »Soll sie sich nur ausweinen? Ich werde warten«, sagte sich Gurow und setzte sich in einen Sessel. Etwas später schellte er und ließ sich Tee geben. Solange er den Tee trank, stand sie am Fenster und kehrte ihm den Rücken. Sie weinte vor Rührung und vor dem schmerzlichen Bewusstsein, dass ihr Leben sich so traurig gestaltet hatte. Nur im Geheimen konnten sie sich sehen und mussten sich immer wie Diebe verstecken. War denn ihr Leben nicht verdorben? »Höre doch auf«, sagte er. Es war ihm klar, dass diese Liebe nicht so bald ein Ende nehmen werde. Anna Sergejewna hing immer mehr an ihm. Sie vergötterte ihn, und es wäre ganz undenkbar, ihr zu sagen, dass das Ganze einmal ein Ende nehmen müsse. Sie würde es auch niemals glauben. Er ging auf sie zu und nahm sie bei den Schultern. Er wollte sie trösten, mit ihr scherzen, und er erblickte sich im Spiegel. Sein Kopfhaar war ergraut, und es fiel ihm auf, wie alt und hässlich ihn die beiden letzten Jahre gemacht hatten. Die Schultern, auf denen seine Hände ruhten, waren warm und bebten. Und er spürte tiefes Mitleid mit diesem noch so warmen und schönen Leben, das aber wohl bald ebenso verwelken würde wie das seinige. Warum liebte sie ihn so sehr? Er erschien allen Frauen anders, als er in Wirklichkeit war, und sie liebten in ihm nicht ihn selbst, sondern einen Menschen, den ihre Fantasie geschaffen hatte, den sie ihr Leben lang suchten. Wenn sie auch später ihren Irrtum einsahen, so hörte ihre Liebe doch nicht auf. Und keine von ihnen war mit ihm glücklich gewesen. Die Jahre gingen, er machte neue Bekanntschaften, trennte sich von den Alten, liebte aber eigentlich nie. Alles war dabei, nur keine Liebe. Und erst jetzt, da sein Kopf schon grau war, liebte er heiß und wahr. Zum ersten Mal in seinem Leben. Anna Sergejewna und er liebten einander wie zwei verwandte Seelen, wie Eheleute, wie zärtliche Freunde. Sie glaubten, dass das Schicksal selbst sie füreinander bestimmt hatte, und sie wunderten sich, warum er und sie verheiratet waren. Sie kamen sich vor wie zwei Zugvögel, Männchen und Weibchen, die man eingefangen und in getrennte Käfige gesperrt hat. Sie hatten einander alles vergeben, dessen sie sich in ihrer Vergangenheit schämten. Sie vergaben sich auch heute alles und fühlten, wie sehr sie die Liebe verändert hatte. Früher pflegte er sich in schweren Stunden mit allen möglichen Überlegungen zu trösten, die ihm gerade in den Kopf kamen. Aber jetzt lagen ihm alle Überlegungen fern. Er spürte nur tiefes Mitleid und hatte das Verlangen, aufrichtig und zärtlich zu sein. »So hör doch auf, meine Gute«, sagte er, »nun hast du genug geweint. Wollen wir nachdenken? Vielleicht lässt sich noch ein Ausgang finden.« Sie sprachen lange hin und her und berieten, wie sie sich von der Notwendigkeit zu lügen, sich zu verstecken und in verschiedenen Städten zu leben befreien könnten. Wie wird man diese unerträglichen Fesseln los? Wie? Fragte er und griff sich an den Kopf. Ja, wie? Und es schien ihnen, dass sie bald eine Lösung finden würden und dass dann ein neues, herrliches Leben beginnen könnte. Und es war beiden klar, dass das Ende noch in weiter Ferne liege und dass das Schwierigste erst jetzt anfange.
Free FM.
Dieses war vorerst meine letzte Lesung mit Geschichten von Anton Tschechow. Ade.
Und wie immer am Mischpult Albrecht Jakob.
Free.